Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist wieder einmal nicht geplant, dass ich hier vorne stehe. Also es steht jemand anderes auf dem Plan. Ich bin eingesprungen für diese Person und ja, ich freue mich trotzdem, dass ich hier vorne stehen darf, um euch die Gedanken, die mich die letzten Wochen so sehr beschäftigt haben, mitzuteilen. Und ich hoffe, dass ich es so verständlich wie möglich rüberbringen kann. Und ich bete dafür, dass Gott zu euren Herzen spricht, weil ich glaube, das ist seine Botschaft. Das ist eine einfache Botschaft. Ihr kennt es alle. Ich werde nicht viel drum herum reden. Es geht um die Liebe zu Gott. Die Liebe zu Gott, die so wichtig ist. Und ja, genau. Es gibt derzeit unter den Adventisten eine Bewegung und auch die Generalkonferenz ist daran beteiligt und viele andere Glieder der Gemeinde. Und also ich weiß, dass die Generalkonferenz daran beteiligt ist, weil mein Schwager, der Nelson, der hier auch mal gepredigt hat, vergangene Woche in der Generalkonferenz war und mit allen Abteilungsleitern dort eine Sitzung hatte, um seine Idee, sein neues Konzept vorzustellen, das er vor ein paar Wochen hatte. Genau, und da geht es darum, wie man mithilfe von GLOW die Welt in den nächsten Jahren mit der Botschaft erreichen kann. Also die Bewegung, von der ich gerade gesprochen habe, geht tatsächlich darum, dass man die Welt mit der dreifachen Engelsbotschaft innerhalb dieser Generation erreicht. Das ist ein sehr definiertes Ziel. Die gesamte Welt, das heißt jedes Land und jede einzelne Person darin, zu erreichen mit der dreifachen Engelsbotschaft und das in dieser Generation. In dieser Generation. Ist das überhaupt möglich? Ja. Ich möchte mich dieser Bewegung anschließen. Es entscheidet Gott natürlich, wann er kommt, aber es ist ein wichtiges Ziel, denke ich, das wir haben. Und ich frage mich, wie viel wir als Gemeinde Bamberg bereit sind, uns diesem Ziel anzuschließen. Ich weiß, dass wir dieses Jahr im Herbst eine Evangelisation haben werden, worauf ich mich auch schon sehr freue. Und das wird eine gute Möglichkeit sein, Bamberg diese Botschaft zu bringen. Ja. Aber was ist mit diesen Ländern, die noch kaum erreicht sind, das 1040-Fenster zum Beispiel, dazu gehört auch ein Teil von Indien und eine ganze Reihe von Ländern hintereinander, die nicht erreicht sind. Wer wird sich darum kümmern? Ist es möglich, innerhalb einer Generation die gesamte Welt zu erreichen? Wir müssen mal uns die Weltbewohnerzahlen anschauen. Wie viele Weltbewohner gibt es jetzt? Wer weiß es? Zurzeit die aktuellsten Zahlen. Ja, 7 Milliarden. Zum Jahreswechsel gab es rund 7,39 Milliarden Weltbewohner. Und jetzt müssten wir natürlich die Adventisten abziehen, die die Botschaft schon kennen. Adventisten gibt es 18 Millionen, die getauft sind. Aber das Gute an Adventisten ist, dass viel mehr die Gemeinde besuchen, als getauft sind. Ja? Anders als in vielen anderen Religionen. Und es besuchen die Gemeinde weit über 30 Millionen Menschen. Das sind die Zahlen, die ich jetzt gefunden habe. Wenn wir das abziehen von den 7,39 Milliarden Menschen, sind es 7,35 Milliarden ungefähr Menschen, die wir dann noch erreichen müssen. Ist es möglich, das innerhalb von einer Generation zu erreichen? Ich glaube schon, weil für Gott ist eh nichts unmöglich und wir haben wunderbare Medien, wo alles einfach viel schneller verbreitet werden kann, wo man viel schneller von einem Ort zum anderen hinkommen kann. Ja, es wird daran nicht scheitern. Aber wie sieht es mit dem Zustand der Gemeinde aus? Ich glaube, dass wir eine Sache dringend benötigen, ganz dringend. Und das ist eben die Liebe zu Gott, von der ich vorhin gesprochen habe. Wir haben in der Gemeinde einen großen Mangel an echter Bekehrung, Probleme damit, Gott zu vertrauen, Probleme mit Beschwerdesucht, mit Kritiksucht, Mangel an Einheit, Mangel an Reinheit und all diese Dinge, die dazugehören. Das sind ganz schön viele Probleme, die wir, glaube ich, nicht hätten, wenn wir echte Liebe hätten. Die echte Liebe war das, was die Menschen damals in die Kolosseen gebracht hat, wo sie dann von Löwen getötet wurden oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt sind, mit Gesang auf ihren Lippen. Das war so ein großes Zeugnis, weil sie sind nicht wie gewöhnliche Menschen in den Tod gegangen. Sie haben durch ihr Verhalten so einen Samen gesät, der innerhalb einer Generation, innerhalb kürzester Zeit die ganze damalige Welt erreicht hat. Wenn wir an die Apostel, an die erste Gemeinde denken, Apostel Paulus schreibt in der Bibel, dass die ganze damalige Welt erreicht war und das waren innerhalb einer Generation 6 Millionen Menschen, die erreicht wurden. Mit wenigen Leuten. Und wie viele Adventisten gibt es jetzt? Und welche Möglichkeiten haben wir jetzt? Es könnte innerhalb kürzester Zeit geschehen, dass alle es wissen, wenn wir nur die Liebe hätten. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen und auch einen Teil davon vorlesen, aus dem Buch Fox's Book of Martyrs. Das ist ein Märtyrerbuch und aus dem Kapitel 4 ist die Geschichte. Es geht da um die Bartholomäusnacht, die in Frankreich stattfand. Wer weiß nicht, was die Bartholomäusnacht war oder ist? Also es geht da um ein Massaker, das an den Protestanten, den Hugenotten, stattfand im Jahr 1572, in der Nacht vom 23. auf den 24. August. Da gab es dieses Massaker an diesen Protestanten eben. Und dieses Ereignis, was ich gleich vorlesen werde, das fand in Paris statt. Es gab da einen Protestanten, einen Prinzen, Navarri, der, weil er Protestant war, wollte man ihm eine Falle stellen und der König von Frankreich hat dann beschlossen, eine Ehe zu arrangieren zwischen seiner Schwester, also zwischen der Königsschwester und diesem Prinzen. Und ja, es wurde dann alles geplant. Die Ehe wurde beschlossen. Diese unkluge Ehe wurde in Paris am 18. August vom Kardinal von Bourbon auf einer hohen, zum Zweck aufgestellten Bühne öffentlich gefeiert. Sie haben in großem Prunk mit dem Bischof gespeist und haben mit dem König von Paris gefeiert. Das ganze Liebesgetue der Königsschwester war nur für den Zweck gedacht, dem Prinzen eine Falle zu stellen. Ist das nicht verrückt? Jemandem Liebe vorzuspielen, damit man ihm das Leben nehmen kann. Das ist Wahnsinn. 4 Tage nach dieser einwöchigen Hochzeitsfeier, als der Prinz aus der Ratsversammlung kam, wurde ihm in beide Arme geschossen. Und dann sagte er zu Moret, einem Familienfreund, »Oh mein Bruder, jetzt verstehe ich wirklich, dass ich tatsächlich von meinem Gott geliebt bin, seitdem ich um seinen heiligsten Willen verwundet worden bin. Obwohl Weidem ihn dazu drängte, zu fliehen, blieb er doch in Paris und wurde bald danach durch Bemjas ermordet, der später erklärte, dass er nie zuvor einen Mann gesehen habe, der dem Tod tapferer begegnete als dieser Admiral.« Ich fasse die Geschichte nochmal zusammen. Also es gibt hier diese arrangierte Hochzeitsfeier. Der Prinz Navarri, der ein Protestant ist, mit dieser Königsschwester. Und nach einer Woche Hochzeitsfeier, 4 Tage später, wird ihm in beide Arme geschossen. Und da müsste ihm ja eigentlich klar geworden sein, dass es alles eine Falle war, dass die Frau ihm nur was vorgespielt hat. Er müsste eigentlich verärgert reagieren oder verdutzt oder verzweifelt, ja, aber er reagiert nicht so. Stattdessen sagt er zu einem Familienfreund, jetzt verstehe ich wirklich, dass ich tatsächlich von meinem Gott geliebt bin, seitdem ich um seinen heiligsten Willen verwundet worden bin. Und nach ein paar Tagen wird er ermordet und selbst der Mann, der ihn tötet, sagt, nie zuvor habe ich einen Mann gesehen, der dem Tod tapferer begegnete als dieser Admiral. Das ist das Christentum, das ich in meinem Leben sehen möchte. Das ist erstaunlich. Und wisst ihr was? Dieses Christentum entsteht nicht durch den bloßen Willen, dass man sich vornimmt, jetzt gehe ich in die Welt und jetzt werde ich alle missionieren und auch wenn wir verwundet werden, wird es mich nicht umbringen. So funktioniert es nicht. Die Liebe macht den Unterschied. Die Liebe wirft eine komplett neue Perspektive auf das Leben eines Christen. Es macht Menschen unirdisch. Die Welt war dieser Menschen nicht würdig. Ihr könnt mit mir Offenbarung 17, Vers 14 jetzt aufschlagen. Offenbarung 17, Vers 14. Genau. Diese, mit diese sind damit gemeint, der Drache und das Tier werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Wer sind diejenigen, die mit dem Lamm sind, die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen? Es gibt tatsächlich diese zwei Seiten. Einmal der Drache und das Tier, alle, die gegen das Lamm sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die kleine Schar von Menschen, die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen, die mit dem Lamm sind. Und ich frage mich, wer heute Morgen in dieser Adventgemeinde ist mit dem Lamm? Artus und meine Hochzeit ist die letzte, die hier in der Adventgemeinde gefeiert wurde. Und wir erinnern uns sehr gern daran zurück. Es ist bald ein Jahr her. Ich bin dankbar für jeden, der da mitgeholfen hat. Es war die schönste Hochzeit, die wir uns hätten vorstellen können. Eine Traumhochzeit für uns. Und damals haben wir uns hier vorne etwas gegenseitig versprochen. Ich verspreche dir die Treue in guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und in Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Ich verlasse alle, um mit Arthur zu sein, bis dass der Tod uns scheidet. Das sind starke Worte. Und das bedeutet, was ich ihm damals versprochen habe und er mir, das bedeutet mit anderen Worten, egal wie das Leben von Arthur verläuft, ob es gut verläuft oder schlecht verläuft, ob er finanziellen Erfolg haben wird oder nicht, ob er gesund sein wird oder ob Gott es vielleicht für besser hält, dass er jahrelang durch eine Krankheit gehen muss, egal wie sein Leben verläuft, ich verspreche ihm, mein Schicksal mit ihm zu teilen. Und sollte die Ehe nicht ein Beispiel sein für die Beziehung zwischen Mensch und Gott, könnten wir nicht genau das Gleiche Gott sagen und Gott uns? Gott hat es sowieso getan. Er hat uns versprochen. Und wir haben es eigentlich auch bei der Taufe versprochen. Ich verspreche dir die Treue in guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und in Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Ist es nicht das Versprechen, das wir ihm gegeben haben? Im Gegensatz zu Gott oder zum Ehemann ist Gott nicht arm. Aber manchmal ist es auf der Erde finanziell zumindest nicht profitabel, ihm zu folgen. Und auch der Tod wird uns nicht scheiden können. Für uns vielleicht, wir werden vielleicht den Tod nie erblicken. Das wissen wir nicht. Aber auch wenn wir gestorben sind, es ist nur ein kurzer Augenblick und dann sind wir wieder bei ihm für ewig. Es gab einen Mann, Richard Rembrandt, der saß 14 Jahre lang im Gefängnis. 14 Jahre lang wurde er gefoltert für seinen Glauben. Und er hat kein einziges Mal in diesen 14 Jahren den Glauben verleugnet. Und als er dann befreit wurde aus dem Gefängnis, wurde er dann gefragt, wie er es so lange aushalten konnte. Ohne dass er seinen Glauben verleugnet, gefoltert zu werden. Wie konnte er es ertragen? Und sein Kommentar dazu war: Wenn das Herz durch die Liebe Jesu gereinigt wurde und wenn das Herz ihn liebt, kannst du alle Folter überstehen. Er sagt dann weiter: Was würde eine liebende Braut nicht tun für ihren geliebten Bräutigam? Was würde eine liebende Mutter nicht für ihr geliebtes Kind tun? Wenn du Christus liebst, wenn du Christus liebst wie Maria, die Christus als Baby in ihren Armen hielt, wenn du Christus liebst wie eine Braut, die ihren Bräutigam liebt, dann kannst du solche Folter überstehen. Gott wird uns nicht richten nach dem, wie viel wir ertragen haben, sondern nach dem, wie viel wir ihn geliebt haben. Ich bin ein Zeuge für Christen in kommunistischen Gefängnissen, dass sie lieben können. Richard Rembrandt. Nein, es ist ein anderer. Genau. Ich habe nachgeschaut im Internet, es gibt diesen Maler, aber es muss ein anderer gewesen sein. Zurzeit ist es recht einfach, ein halbherziger Christ zu sein. Ob man Gott sein Herz ganz übergibt oder nur halb, spielt gerade noch keine so große Rolle. Aber es wird eine Zeit kommen, wo das nicht mehr reichen wird, ein halbherziger Christ zu sein. Kennt ihr das Gleichnis aus der Bibel, wo ein Mann eine Perle fand und er ging hin und verkaufte alles, was er hatte, um diese Perle zu kaufen? Und das andere Gleichnis ist mit dem Mann, der einen Schatz im Acker fand, im Feld gefunden hat. Und er ging hin und verkaufte alles, was er hatte, alles, was er hatte, um dieses Feld zu kaufen. Und die Nachbarn standen sicher da und fragten ihn: Warum verkaufst du dein Haus? Warum verkaufst du deine Möbel, deine Tiere, dein ganzes Hab und Gut und kaufst dieses Feld? Das konnte man nicht verstehen. Aber er hat es gemacht, weil er den Wert dieses Schatzes oder dieses Feldes kannte. Und der Mann, der die Perle kaufte und dazu alles verkaufte, kannte den Wert, den die Perle hatte. Ich habe alle verlassen, um mit Arthur zu leben, weil ich den Wert von Arthur erkannt habe. Und warum sollte ich die Welt verlassen, um Jesus zu folgen? Warum sollte ich das tun? Weil ich den Wert erkenne, den Jesus hat. Wer gehört heute Morgen zu Jesus? Wer fragt sich, ob er die Welt oder die Perle kaufen möchte? Ah, beides. Ihr hättet gern beides. Eigentlich geht beides nicht. Bald wird eine Zeit kommen, wo man entweder die Perle kaufen wird, um die Welt zu verkaufen, oder die Welt kaufen wird, um die Perle zu verkaufen. Eins von beidem. Kennt ihr das Buch Die Pilgerreise von John Bunyan? Ja? Okay. Ich liebe das Buch. Ich habe es schon mehrmals gelesen. Ich habe die Kinderausgabe mit Bildern und so. Genau. Also für die, die es nicht kennen, es geht da um einen Mann, der in der Bibel liest und sich dann bekehrt. Er wird dann im ganzen Buch Christ genannt. Das ist sein Name, Christ. Und nach seiner Bekehrung begibt er sich auf eine Pilgerreise, wie das Buch schon sagt. Und das Buch endet damit, dass er dann das himmlische Jerusalem letztendlich erreicht. Aber unterwegs begegnen ihm viele interessante Situationen, viele Schwierigkeiten, durch die er geht, viele Fehlschläge, die er auch macht, aber auch einige schöne Momente. Und ich möchte euch von der Begegnung mit Herrn Nebenwege vorlesen. Herr Nebenwege. Also zu dem Zeitpunkt ist er mit einem anderen Pilger unterwegs. Ich habe seinen Namen jetzt vergessen. Getreu. Also Christ ist mit Getreu unterwegs und sie begegnen jetzt Herrn Nebenwege. Kurz nachdem sie den Jahrmarkt verlassen hatten, überholten die Pilger auf der Straße einen Mann und fragten ihn, woher er käme und wohin er ginge. »Ich komme aus der Stadt Schönwort und bin auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem«, antwortete er. Seinen Namen nannte er jedoch nicht, sondern erklärte nur, dass er mit allen reichen und vornehmen Familien in Schönwort verwandt sei. »Was nun die Religion anbelangt«, sagte er, »so unterscheiden wir in Schönwort uns da in zwei kleinen Punkten von manchen anderen Leuten. Wir fahren niemals gegen Wind und Strom und sind am eifrigsten, wenn das Christentum in silbernen Pantoffeln geht.« Christ erriet, wer dieser Mann wohl sein könnte, und fragte ihn, »Sind Sie nicht Herr Nebenwege?« »Nebenwege? Ach, das ist nicht mein richtiger Name, sondern nur ein Spitzname, den mir Leute gegeben haben, die mich nicht leiden können. Wenn ihr mich mitnehmt, so werdet ihr schon merken, dass ich euch ein guter Weggefährte bin.« Christ antwortet daraufhin, »Sieh mal, wenn du dich uns anschließt, dann musst du gegen den Wind und gegen den Strom angehen und du musst deinem Glauben treu bleiben, auch wenn das Christentum im Bettlergewand einhergeht, anstatt in Silberpantoffeln.« Also der Herr Nebenwege wollte beides haben. Er wollte die Welt haben, also das Leben ohne Gott natürlich, und das Christentum, solange es Vorteile für ihn eingebracht hat. Ja. Genau, aber Christ sagt, sieh mal, wenn du dich uns anschließt, dann musst du gegen den Wind und gegen den Strom angehen und du musst deinem Glauben treu bleiben, auch wenn das Christentum im Bettlergewand einhergeht, anstatt in Silberpantoffeln. Und darauf hatte der Herr Nebenwege keine Lust. Er hat sich dann von den beiden abgewandt. Sie haben ihre Reise alleine fortgesetzt. Ich frage mich, wer von uns wäre bereit, dem Christentum anzuhangen, wenn das Christentum im Bettlergewand einhergeht, anstatt in Silberpantoffeln? Würden wir Jesus treu bleiben oder stehen wir bei Jesus, wenn tausende Menschen klatschen, weil Jesus gerade 5000 Menschen gespeist hat, und stehen wir zu ihm, wenn er gerade nach Jerusalem einzieht, um gekrönt zu werden zum König, und stehen wir dann noch bei ihm, zu ihm, wenn er am Kreuz hängt, wenn wir ihn am Kreuz hängen sehen und all unsere Erwartungen zerplatzt sind? Stehen wir dann noch zu ihm? Es geht hier um eine derart starke Bindung. Eine Bindung, die so stark ist, dass wir lieber sterben würden, als Jesus zu verletzen und ihn zu verleugnen. Und das ist das, was ich in der Ehe mit Arthur immer besser verstehe und noch viel besser verstehen möchte. Ich frage mich, wenn jemand mich fragen würde oder vor die Wahl stellen würde, einer von uns muss leiden. Ja. Und denke ich dann, ich habe keine Lust, jetzt lass mal Arthur leiden. Ist mir das dann egal? Also ich tendiere eher dazu, dass ich sagen würde, ich möchte ihm das alles ersparen. Ich kann nicht mit ansehen, wenn er für mich leiden müsste. Ja. Und es gibt ein Zitat in Christi Gleichnisse im 2. Kapitel, das ich euch vorlesen möchte. Die Liebe muss die Triebfeder aller Handlungen sein. Die Liebe ist die Grundlage der Regierung Gottes im Himmel und auf Erden und muss auch die Grundlage des christlichen Charakters sein. Dies allein kann den Christen standhaft machen und ihn bewahren. Dies allein kann ihn befähigen, befähigen, den Schwierigkeiten und den Versuchungen zu widerstehen. Wir werden mit ihm um das Seelenheil der Menschen besorgt sein, werden dieselbe warme Liebe für Seelen haben, die er hatte. Dies ist die Religion Christi. Alles, was daran zu kurz kommt, ist eine Täuschung. Sie sagt, alles im christlichen Leben, was nicht mit Liebe zu tun hat, ja, ist eine Täuschung. Geht es uns nicht so, dass wir verlernt haben, Gott wirklich zu lieben? Wissen wir, was es bedeutet, ihn leidenschaftlich zu lieben? Diese leidenschaftliche Liebe, ein Stück davon erfahren wir im Buch Hohelied. Ja? Oder durch die ganze Bibel hindurch, wie sehr Gott uns liebt. Wie können wir lernen, ihn so zu lieben? Es gibt zwei Dinge, die uns dabei helfen werden, wenn wir uns an diese Dinge halten oder sie verstehen lernen. Das erste ist, wir müssen erkennen, wie abhängig wir von Gott sind. Niemand wird Jesus wirklich lieben können, bis er nicht begriffen hat, wie sehr er Jesus braucht. Ich möchte euch jetzt die Geschichte aus Lukas 7, 36 bis 50 nur kurz erzählen. Also ihr könnt sie für euch mitlesen oder wie auch immer, oder zu Hause lesen. Ich erzähle sie einfach schnell. Es geht um die Begebenheit, die ihr kennt. Simon kommt zu Jesus und lädt ihn ein zu einem Fest bei sich zu Hause. Er möchte dort ein Fest feiern. Und Jesus nimmt die Einladung an, er geht zu Simon nach Hause, isst dort mit den Leuten und dann kommt diese Frau zu Simon ins Haus, kniet sich vor Jesu Füßen nieder, fängt an mit so einem mit einer Salbe oder einem Öl seine Füße einzubalsamieren, weint die ganze Zeit, benetzt mit ihren Tränen seine Füße, trocknet mit ihren langen Haaren seine Füße und küsst ihn die ganze Zeit. Und dann steht Simon da und denkt, meine Güte, was für eine Verschwendung. Man hätte dieses Alabasterfläschchen nehmen können, verkaufen können und an die Armen das Geld geben können. Das wäre doch viel.
Das war die Juden.
Das war Simon, soweit ich weiß. Juda war in einer anderen Begebenheit so ähnlich, genau in seinen Gedanken. Und daraufhin spricht Jesus ihn an mit diesem Gleichnis. Ein Gläubiger, also ab Vers 41, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Und Simon antwortet richtig, natürlich der, der am meisten Schulden hatte. Und Jesus dreht sich dann zu dieser Frau und sagt, siehst du diese Frau? Und er fängt an, Simon mit dieser Frau zu vergleichen. Vergleichen wir die beiden mal jetzt miteinander. Wer war diese Frau? Wie hieß sie? Maria Magdalena. Und was für einen Beruf hatte sie oder wie hat sie ihr Geld verdient? Ja, sie war eine Prostituierte auf den Straßen von Magdala. So hat sie ihr Leben zu Unterhalt verdient. Und außerdem hat Jesus sie von 7 Dämonen befreit. 7 Dämonen. Und letztendlich war ihre Liebe zu Jesus so groß, dass sie hinging und ihren ganzen Lebensunterhalt, dieses Fläschchen hatte einen Wert von einem ganzen Jahresgehalt, hat sie einfach auf seinen Füßen ausgeschüttet. Sie hat ihn so sehr geliebt. Auf der anderen Seite haben wir Simon. Was war er von Beruf?
Pharisäer.
Genau, er war Pharisäer. Und er steht jetzt da und hält sich eigentlich für recht gut. Ja? Und im Leben Jesu erfahren wir sogar, dass er an den Sünden oder seine Sünden waren schuld an dem Lebensstil von Maria, dass sie so weit runtergesunken ist. Seine Sünden waren schuld daran und er hält sich hierfür gut. Jesus hat ihn außerdem vom Aussatz befreit. Er hätte allen Grund, Jesus extrem dankbar sein zu müssen. Stattdessen steht er da und denkt sich, oh meine Güte, diese Frau, wenn Jesus nur wüsste, wer sie ist, er würde sich nicht von ihr anfassen lassen. Ja. Er verurteilt Jesus, dass er es zulässt, ja, und Maria, dass sie so verschwenderisch handelt. Und ihr ganzes Wesen verurteilt er sowieso. Genau. Der Unterschied, Jesus sieht diese beiden. Er sieht, dass Maria hingekommen ist und seine Füße mit diesem teuren Öl einsalbt, dass sie seine Füße mit ihren Tränen benetzt und dass sie ihn küsst, durchgehend. Und er sieht Simon, der nichts dergleichen getan hat. Er hat kein Öl auf seine Füße geschmiert oder hat nicht mal Wasser gebracht, um seine Füße zu waschen. Er hat ihn nicht geküsst während der ganzen Zeit. Ja. Der Unterschied zwischen Maria und Simon ist, Maria hat erkannt, wie sehr sie Jesus braucht. Simon hat es nicht erkannt. Er dachte, er hätte es nicht so nötig. Er hätte seine Vergebung und seine Liebe nicht so nötig. Beide hatten sie gleich nötig. Wie ist es mit uns? Natürlich haben wir in unserem Leben sehr oft gehört, dass wir Jesus brauchen, ja, dass wir abhängig sind von ihm. Aber haben wir bis ins Tiefste verstanden, was es bedeutet, dass wir ihn brauchen? Wie abhängig wir sind. Wir sind nichts. Wir sind Staub. Wir können nichts tun ohne ihn. Ich möchte nochmal zu einer Begebenheit aus der Pilgerreise aus diesem Buch zurückgehen. Diesmal ist der Christ mit einem anderen Pilger unterwegs und der heißt Hoffnungsvoll. Und beide kommen zu einem verzauberten Grund, vor dem sie auch gewarnt worden sind, dass sie dort ja nicht einschlafen dürfen. Und jetzt sind sie an diesem verzauberten Grund und die Luft ist dort so träge und so schwer, dass Hoffnungsvoll so müde wird und dass er sich hinkniet und sagt, ach, lass uns ein kleines Nickerchen machen. Nur ein kleines Nickerchen. Chris denkt aber an die Warnungen, die sie erhalten hatten und sagt, nein, wir dürfen hier auf keinen Fall einschlafen. Er hat auf seinem Weg schon so oft Fehler gemacht, er wollte nicht diesmal nochmal fallen. Und er schlägt vor, dass sie sich Geschichten erzählen können. Und Hoffnungsvoll fängt dann an, von seinem Leben zu erzählen, wie er sich bekehrt hat. Was für ein Leben er früher gelebt hat, dass er die Gesellschaft geliebt hat, die Gott missachtet hat oder seine Gesetze nicht wollte. Und dass er all diesen Prunk dieser Welt liebte und alles. Und irgendwann kam er zu dem Punkt, wo er gemerkt hat, dass er nicht so leben kann. Er möchte so nicht weiterleben. Und er hat sein Leben Jesus übergeben, hat dann angefangen zu fasten. Er hat angefangen, für seine Sünden zu weinen. Er hat angefangen, viel zu beten, bis er dann, ja, eine Zeit lang dachte er, dass er recht gut ist, bis er dann folgende Texte las, wie all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Steht in Jesaja 64, Vers 5. Oder darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Das steht in Römer 3, Vers 20. Und er fing an, das zu verstehen und zu verinnerlichen, dass er nichts ist, dass er nichts tun kann, um Jesus jemals zu gefallen. Die einzige Sache, die wir haben, warum wir gerettet sind, ist Jesu Liebe. Was könnten wir jemals tun, um Jesus zu zeigen, dass wir gut sind? Gibt es irgendwas, was wir ihm vorweisen können, um ihm zu beweisen, dass wir ja gar nicht so schlecht sind? Es gibt nichts, gar nichts, was wir tun können. Und doch ist seine Liebe zu uns so groß und er streckt sich mit seiner Liebe zu uns. Wenn wir das verstehen, dann können wir zu ihm laufen und Schutz unter seinen Flügeln suchen. Wenn wir wissen, wie sehr wir ihn brauchen. Aber solange wir denken, dass alles in Ordnung ist und dass Jesus ja nur ein Kumpel ist, wird es uns nichts bringen, ja. Wir sind vollkommen abhängig von Jesu Gnade. Heute Morgen in dieser Gemeinde gibt es nur eine Möglichkeit zur Erlösung. Und das ist Jesus Christus. Nichts anderes. Keine Tat, kein Werk wird uns retten. Die zweite Sache, die uns dabei hilft, die Liebe zu Gott besser zu verstehen, ist die Kommunikation mit Gott. Kommuniziere mit Gott. Und ihr könnt jetzt mit mir 5. Mose 6, Vers 4 bis 5 aufschlagen. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Das sind die Worte, die Jesus auch im Neuen Testament dann wiederholt und sagt dazu, dies ist das größte und erste Gebot. Und das größte oder das erste heißt mit anderen Worten auch primär. Und das größte, da steht das hebräische Wort Megas. Und wir kennen das Wort Mega, das daraus kommt, Mega. Ja, das heißt, wir können sagen, das ist das erste primäre und mega Gebot, Gott zu lieben. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Liebe Gott, ja. Das ist das Megagebot. Und das zweite ist dem gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir merken, dass wir unseren Nächsten noch nicht so lieben wie uns selbst, dann können wir zu 100% davon ausgehen, dass wir die Liebe Gottes noch nicht wirklich in unserem tiefsten Inneren verinnerlicht haben. Wir haben die Kunst verloren, Gott zu lieben. Wir wissen nicht wirklich, was es bedeutet, in einer tiefen Beziehung, in einer tiefen Liebesbeziehung zu Gott zu stehen. Wie sieht es aus mit Menschen, mit zwei Menschen, die sich lieben? Ich möchte wieder ein Beispiel aus meinem Leben nehmen. Wieder Arthur und ich. Ich bin eigentlich ein Mensch, der viel Freiraum braucht, viel Privatsphäre, um mich wohlzufühlen. Und Arthur ist der einzige Mensch, bei dem ich nie müde werde, dass er bei mir ist. Also ich würde mein ganzes Leben mit ihm verbringen wollen und ich brauche keine Stunde Auszeit von ihm, keine Minute Auszeit von ihm. Er kann von mir aus die ganze Zeit da sein. Ich werde nie müde von ihm, ja. Und wenn er das Haus verlässt, dann sage ich ihm oft, ich vermisse dich jetzt schon. Und wenn er nach Hause kommt, dann springe ich ihm meistens in die Arme, weil ich ihn so vermisst habe. Wieso erwarten wir so ein Verhalten von zwei Menschen, die sich lieben? Wieso erwarten wir so ein Verhalten nicht zwischen Mensch und Gott? Was ist mit unserem Denken verkehrt? Die Welt sagt uns, dass wir nur an das glauben können, was wir sehen und anfassen können. Aber Gott ist real und wir können diese tiefe Liebesbeziehung zu Gott haben. Wie wäre es, wenn wir aufgeregt wären, wenn wir wissen würden, dass wir, oder wenn wir gleich wieder in der Bibel lesen würden oder gleich wieder beten würden, wenn wir extrem aufgeregt sind, ja, Oder sobald wir seinen Namen hören, dass jemand Jesus sagt oder Gott, dass wir direkt lächeln und sagen, was hast du mir über ihn zu sagen? Wie wäre es, wenn ich den ganzen Tag mit Jesus verbringen könnte, ohne dass ich müde werde? In diesem Buch Fox's Book of Martyrs wird von Frauen erzählt, die lebendig begraben werden sollten. Ganz schlimm. Aber es wird erzählt, dass sie ihre schönsten Kleider anzogen und mit einem Lächeln im Gesicht dahinging und mit einem Lied auf ihren Lippen. Ein komplett anderes Wesen. Warum? Weil sie Jesus geliebt haben. Und Liebe ist stärker als der Tod. Das sagt der König David in den Psalmen. Und das ist wahr. Wenn ich Arthur liebe, dann interessiert es mich doch, was ihn glücklich macht und was ihn traurig macht. Mir ist es nicht egal, wenn er traurig ist. Ich möchte wissen, was sein Lieblingsessen ist oder was auch immer. Es ist mir nicht egal. Und ich möchte ihn glücklich machen, weil ich ihn liebe. Und so ist es auch mit Gott. Wenn ich ihn liebe, dann interessiert es mich doch, was ihn glücklich macht und was nicht, was ihn traurig macht. Dann möchte ich herausfinden, wie ich am besten ihm die Ehre zubringen kann oder ihn ehren kann. Womit? Weil ich ihn liebe. Und ich bin glücklich, wenn ich Gott liebe. Ich bin ein glücklicher Mensch. Bin ich traurig, weil ich mit Arthur verheiratet bin? Nein. Ich bin ein glücklicher Mensch. Es gibt einen Mann, der Gott sehr liebte. Oder es gab ihn. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Und er hatte einen Diener. Und eines Tages hat er zu ihm gesagt, ich gehe jetzt in mein Zimmer, um mit Gott zu reden. Nach einer halben Stunde hol mich bitte. Und er ist dann hingegangen in sein Zimmer, um zu beten. Und nach einer halben Stunde kam der Diener, öffnet die Tür und schaut rein. Und sein Herr ist so versunken im Gebet, so tief. Er hat laut gebetet und er hat so intensiv mit Gott gebetet, so leidenschaftlich, hat sein Herz ausgeschüttet. Und der Diener hat sich schlecht gefühlt, ihn jetzt zu unterbrechen und hat gedacht, oh, ich komm lieber später nochmal. Und er ist gegangen. Nach einer Zeit kam er wieder ins Zimmer und sein Herr war immer noch so versunken, so leidenschaftlich im Gespräch mit Gott. Und er hat sich wieder gedacht, ich lass ihm noch ein bisschen Zeit, und er ist gegangen. Und so ging es 3 Stunden. Und nach 3 Stunden denkt sich der Diener, oh, das ist komisch, ich sollte ihn nach einer halben Stunde holen und jetzt sind schon 3 Stunden rum. Das geht nicht, ich gehe jetzt hin und werde ihn aus dem Gebet rausholen. Und er ging ins Zimmer und sein Herr war immer noch so im Gebet versunken, hat so tief sein Herz ausgeschüttet. Und er hat ihn dann angetippt und gesagt, mein Herr, es tut mir leid, aber es wird Zeit. Und sein Herr dreht sich um, schaut ihn an und sagt, oh, wie schnell vergeht eine halbe Stunde, wenn ich mit meinem Jesus rede. Für ihn war es wie eine halbe Stunde, die schnell vergangen ist, wo er doch 3 Stunden gebetet hat. Wie sehr wünsche ich mir diese Erfahrung, dass ich 3 Stunden mit Gott rede und es mir wie eine kurze halbe Stunde vorkommt. Ich nie müde werde, mit Gott zu reden. Wie sehr sehne ich mich danach, dieses Christenleben in meinem Leben zu erfahren. Wie oft reden wir mit Gott, um einfach schnell unsere Sachen gesagt zu haben und behandeln ihn dabei auch wie einen Kaugummiautomaten, wo wir eine Münze reingeben, Kaugummi erwarten. Münze, Kaugummi. Oder Gebet, Gebet, Antwort. Oder Herr, meine Finanzen, Geld. Oder Herr, kümmere dich um diese Person, Gott kümmert sich um die Person. Dass es nur nach diesem Stil geht. Wie oft behandeln wir ihn so? Stellt euch vor, ich würde mit Arthur so reden, immer nur so reden, ja, dass ich immer nur was von ihm möchte. Arthur, mach das Hol mir das, reparier jenes. Das ist doch keine Liebesbeziehung. Ich bin mir sicher, dass Gott möchte, dass wir zu ihm im Gebet kommen. Einfach nur. Auch manchmal einfach nur, um von ihm geliebt zu werden. Oder einfach nur, um ihn zu lieben. Es müssen nicht immer nur Forderungen und Bitten sein, auch wenn Fürbitte sehr wichtig ist. Sehr wichtig. Aber wie oft gehen wir im Gebet und sagen ihm einfach Danke für das, was er uns Gutes getan hat und denken über seine himmlische Herrschaft nach und das, was er im Kreuz für uns getan hat. Gott möchte uns lieben im Gebet und wir sollten ihn auch lieben, einfach nur lieben im Gebet. Es gab einen waldensischen Märtyrer im Mittelalter. Er war ein Prediger und wurde dann gefangen genommen. Und ihm wurde dann gesagt, wenn du deinen Glauben nicht aufgibst, dann werden wir deine Frau töten und deinen Sohn und dich mit den schlimmsten Foltermethoden, die es zu der Zeit gab. Und seine Antwort darauf war, 10.000 Menschen, die auf so einen Weg sterben sollten, wären zu wenige, um meine Liebe zu ihm auszudrücken. 10.000 Menschen wären zu wenige, um meine Liebe zu ihm auszudrücken, zu diesem einen Jesus, der uns erlöst. Wie können wir lernen, ihn so zu lieben? Letztendlich müssen wir verstehen, was er für uns getan hat und wie abhängig wir von ihm sind, wie sehr er uns liebt. Und vielleicht zur Erklärung, warum ich gerne solche Beispiele nehme, die nicht so schön sind aus Märtyrerzeiten. Dort sieht man kristallklar und ohne irgendeinen Schleier das wahre Christentum. Dort wird das Christentum auf den Punkt gebracht. Da geht es um Leben und Tod, ja. Und deswegen nehme ich das sehr gerne als Beispiel. Gott sagt in Jeremia 3, Vers 14, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Eheherr. In anderen Übersetzungen steht, denn ich bin mit euch verheiratet. Was? Alles in der Welt bewegt einen Gott des Universums, den Gott des Universums, dazu zu sagen, zu diesen abtrünnigen Kindern, wie hier steht, ich bin mit euch verheiratet. Ich bin euer Eheherr oder euer Ehemann. Das ist unvorstellbar. Gott hält seine Versprechen, dass er bei seinen Kindern bleibt in guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und in Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Er hält sein Versprechen. Möchten wir unser Versprechen auch halten? Ist es unser Ziel, die dreifache Engelsbotschaft in einer Generation in die Welt zu tragen, dann müssen wir lernen zu lieben. Das ist der Schlüssel. Und ich möchte euch heute auffordern oder möchte euch fragen, wer bereit ist, ab dem heutigen Tag mit mir zusammen dafür täglich zu beten, dass Gott uns lehrt zu lieben, dass Gott unsere Herzen verändert. Ich bin dabei und ich wünsche euch Gottes Segen dafür. Ich danke für jeden, der gerade aufgezeigt hat. Amen. Amen.